In der alten und neuen Hauptstadt Berlin wurde nach dem Läuten der Freiheitsglocke um Mitternacht vor dem Reichstag eine riesige schwarz-rot-goldene Flagge gehisst. Ein gigantisches Feuerwerk erstrahlte über der Stadt.
Am 3. Oktober 1990 feiern Menschen in West und Ost den Tag der deutschen Einheit.
Ich kann mich noch gut erinnern an die Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990. Bin bei mir aufs Dach des Hauses gestiegen und ich konnte vom Dach des Hauses über die Stadt schauen. Und es gab in der Nacht ein Feuerwerk, wie ich es noch nie erlebt hatte.
Und so kam es dazu. Die Volkskammer löste sich am 23. August 1990 selbst auf. Das Parlament Ost beschließt den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Und zwar nach Artikel 23 des Grundgesetzes. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. So hatten es die Grundgesetzväter und Mütter 1949, unmittelbar nach der Teilung des Landes, ins Gesetz der Bundesrepublik geschrieben. Die Alliierten stimmen zu. Der Wiedervereinigung steht nichts mehr im Weg.
Und da war so ein Freudentamm auf den Straßen, so ein Riesenfeuerwerk. Die Leute haben sich gefreut, dass es endlich zu Ende war in der DDR. Die staatliche Einheit war da. Ab 0.01 Uhr gab es keine DDR mehr und alle waren jetzt erstmal Westbürger.
Das ist die Radiodoku mit der Serie Ein Land wird abgewickelt vom Ende der DDR. Folge 3, die Rolle der Treuhand. Am 1. Juli 1990 hat die Treuhandanstalt ihre Arbeit aufgenommen. Unter dem Vorsitzenden Detlef Rohwedder, Sozialdemokrat und Höschmanager. Rohwedder engagiert den bayerischen Beamten Dr. Peter Wild als Treuhanddirektor. Der bezieht im August ein neues Büro. Es ist das Zimmer des ehemaligen Ministers für Leichtindustrie der DDR.
Naja, man muss ja einfach mal wissen, was ist an Substanz vorhanden und welche Qualität haben diese Betriebe. Wie geht man vor bei einer Privatisierung von zunächst mal gut 8.000, nach Auflösung der Kombinate etwa 12.000 Betrieben, um die in einer vertretbaren Zeit und unter Umständen, die für die Bevölkerung nicht zu dramatisch sind, an die Marktwirtschaft heranzuführen und entsprechende Organisationen in den Betrieben einzurichten. Das Komplizierte war, dass die Betriebe in einem Zustand waren, dass sie auf Verschleiß gefahren wurden. Außerdem, wir kannten ja diese Betriebe eigentlich nicht.
In diesem Punkt kann ein junger Mann behilflich sein, der zwar keine Ahnung von Marktwirtschaft hat, aber viele Ostbetriebe von innen kennt. Detlef Scheunert. Einst Assistent bei einem sogenannten SED-Branchenminister, zuständig für 18 Kombinate. Im Sommer 1990 sucht Scheunert dringend einen neuen Job.
Ich habe dann Dr. Wild angerufen. Dr. Wild gesagt, ja, du, ich bin auf dem Weg nach Berlin. Ich weiß noch gar nichts. Kommen Sie mal vorbei. Und so war es dann. Wild sagte, Herr Schönbrenn, können Sie anfangen am besten morgen.
Ich hatte noch in München einen jungen Mann aus dem Wirtschaftsministerium in Ost-Berlin kennengelernt, einen Herrn Scheunert. Ich war mit dieser Wahl glücklicher dran als meine anderen Kollegen aus Westdeutschland, denn ich hatte damit einen Fachmann, der sich über die Wirtschaft in der DDR auskannte und mit seiner Hilfe habe ich viele Hürden überspringen können, die für Kollegen ziemlich unüberspringbar waren.
Natürlich hatte ich einen ostdeutschen Blick, na logisch, das war ja meine Erfahrung. Ich habe jeden Tag gelernt, indem ich den Westdeutschen ständig sozusagen über die Schulter geschaut habe und alleine schon die Begrifflichkeiten. Wenn einer sagte, also da bin ich absolut d'accord. Ich kannte kein Wort Französisch. Was heißt d'accord? Sorry Leute, ich habe nur Marxismus-Leninismus gehabt.
Die Marktwirtschaft lernt Detlef Scheunert durch Learning by Doing. Viel Zeit für die Einarbeitung hat er allerdings nicht.
Die Treuhandanstalt, sowohl Rohwedder wie auch Frau Breuel, haben gesagt, wir haben die Aufgabe, uns in vertretbarer Zeit aufzulösen.
Schnell privatisieren, weil wir der Auffassung sind, dass Privatisieren die beste Form von Sanieren ist. Das zweite Motto heißt entschlossen sanieren. Da, wo Zukunft möglich ist, soll Sanierung durchgeführt werden. Und das dritte Motto heißt behutsam stilllegen.
Wir wussten auch nicht, was ist das nun wert? Von den Nostalgien, die von links und ganz rechts, die erzählen, das war alles toll. Und die andere Seite politisch sagt, es war alles Schrott. Ja, was ist denn nun die Wahrheit?
Die Staatsbetriebe der DDR sind nun im Besitz der Treuhand. Peter Wild und seine Kollegen haben darüber zu entscheiden, welche der 12.000 DDR-Betriebe auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind und welche geschlossen werden.
Einer der ersten Betriebe, die von mir vorgeschlagen wurden im Vorstand, dass er geschlossen wird, war das Praktika-Werk in Dresden. Das Spiegelreflexkameras, die auch exportiert wurden, hergestellt hatte, dass aber die Elektronisierung der Kameras, die in Japan und in Fernost stattgefunden hat, völlig verschlafen hatte.
Hätte man da auch sagen können, wir geben dem Werk eine Chance, wir setzen auf Innovation, auf Modernisierung?
Wer hätte das bezahlen sollen?
Es ist noch die Aufgabe der Kombinatsdirektoren, eine sogenannte Eröffnungsbilanz zu erstellen. Darin sollen sie den Wert ihres Unternehmens beziffern, in D-Mark.
Man griff da so in den Heuhaufen. Es war unheimlich schwer, Substanz irgendwie abzuleiten, möglich belastbare Zahlen.
Zugleich will die Treuhand von den alten Direktoren der 12.000 DDR-Betriebe eine erste Schätzung haben, wie viel es kosten wird, ihren Betrieb zu modernisieren. Die Verhandlungen zwischen Plan- und Marktwirtschaftlern verlaufen nicht ohne Missverständnisse. Der geschätzte Kapitalbedarf für alle Betriebe zusammen ist enorm.
Da kam ein Liquiditätsbedarf raus von etwa 100 Milliarden. Wild guckt das erste Mal drauf und sagte, wenn wir das nach Bonn melden, da kriegt der Weigel, da kriegt einen Schlaganfall. Das ist halt wahnsinnig. Kohl hat ja gesagt, dass zu den Westdeutschen, zu seinen Wählern, der Einhalt kostet euch nichts. Dann habe ich so eine übersetzt und gesagt, Leute, die kennen das in der DDR-Zeit, die müssen große Zahlen aufschreiben, damit die in Berlin auch gehört werden. Also wenn die jetzt 10 brauchen, schreiben die 30 auf, weil sie wissen, die werden 20 sowieso weggestrichen. Die haben eine andere Beziehung in der Planwirtschaft, hast du eine andere Beziehung zur Wahrheit. Du musst dich taktisch verhalten. Aus den 100 Milliarden sind dann 16 Milliarden geworden.
Eines der 3000 DDR-Unternehmen, das die Treuhand abwickelt, ist das Kombinat Gießereianlagenbau und Gusserzeugnisse, GIESAG, in Leipzig.
Da waren die Männer nur in kurzen Hosen bekleidet und die zogen an großen, dicken Ketten offene Behälter, aus denen das glühende Eisen rausspritzte. Und am Rand waren so kleine Häufchen. Sehen Sie zu, dass Sie da ja nicht reintreten, das ist alles noch glühend. Unter den miesesten Bedingungen haben die dort gearbeitet.
Brigitte Franke, damals 53, arbeitet beim VEB GIESAG als Bauzeichnerin. Allein in der Bauabteilung sind damals 200 Leute beschäftigt. Viel zu viele, so urteilt die Treuhand.
Ich musste ja dann um mein Überleben kämpfen. Und uns wurde dann gleich gesagt, so jetzt ist Schluss und wir werden entlassen.
Die Bauzeichnerin Brigitte Franke, ehemalige GIESAG-Mitarbeiterin, steht Ende 1990 auf der Straße.
Mein erster Gedanke war, mein Mann muss mich ernähren.
Aber es kommt anders. Es gibt auch ostdeutsche Erfolgsgeschichten zur Wendezeit. Mit ihren 53 Jahren bewirbt sich Brigitte Franke bei diversen Architekturbüros, die damals in Leipzig wie Pilze aus dem Boden wachsen.
Nach 33 Jahren der erste Bewerbung, ich saß dort auf einem Drehstuhl, ich zappelte auf den Stuhl hin und her. Ich habe mich so blamiert gefühlt. Der machte auf meinen Lebenslauf immer so Bemerkungen am Rand. Und ich habe noch eine Zeichnung von mir mitgebracht, weil die berühmt und berüchtigt war im ganzen Betrieb, dass ich so gute Schrift habe. Und da sagt er, brauchen wir gar nicht anzugucken, wir machen alles mit dem Computer.
Bauzeichnerin war in der DDR eine hochqualifizierte Ausbildung, die im Gegensatz zur Bundesrepublik an der Fachhochschule gelehrt wurde. Zu einer Zeit, als auch viele technische Zeichner im Westen noch am Reißbrett konstruieren, erkennt Brigitte Franke die Zeichen der Zeit. Über das Arbeitsamt lässt sie sich umschulen zur technischen Zeichnerin am Computer.
Ich war so verrückt auf diesen Computer. Als ich dann gemerkt habe, wie schön das ist, dann habe ich mir nichts anderes mehr vorstellen können. Und das war ein ganz billiges Programm. Ich habe dann später viel hochwertiges Programm gehabt und das war berauschend.
Brigitte Franke findet ihren ersten Job just bei dem aufstrebenden Jungarchitekten Paul Link. Jenem Abenteurer aus Köln, der im zweiten Teil unserer Serie beinahe pleite gegangen wäre.
Wir suchten ja händeringend Bauzeichner und Ingenieure, Ingenieurinnen. Das war ein kurzes Kennenlerngespräch. Wir hatten neue Geräte und sagten, ja, Sie müssen jetzt erstmal eine Ausbildung hier machen. Das hat sie sofort gemacht. Und nachher hat sie bei uns auch gut verdient.
Paul Link hat für 500.000 Geräte gekauft und Personal eingestellt. Plötzlich zahlt seine Bank nicht. Seine Anträge für staatliche Zuschüsse sind verschwunden.
Es gab in Gohlis ein tolles Restaurant, wo auch Kabarett und Jazzmusik gespielt wurde. Ein fantastischer Biergarten war. Das war so der Intreff. Jeden Abend war man in der Gosenschenke und hat dieses eigentümliche, hefelastige Bier getrunken und hat sich dann unterhalten. Da waren viele Westdeutsche, aber auch international. Jetzt komme ich zum Wesentlichen.
Paul Link nippt an seinem hefelastigen Bier und plaudert an der Bar mit einer einflussreichen Dame, der Direktorin des Französischen Kulturinstituts.
Ich habe da eine Panne, ich brauche viel Geld. Unsere Geräte, die haben wir auf Pump gekauft und der Antrag an unsere Hausbank, der ist nicht bearbeitet worden. Wir müssen in kürzester Zeit die Geräte bezahlen. Sie kannte dann einen Bankmanager der Société Générale und der sagte, ja, wie viel brauchen Sie denn? Noch in der gleichen Nacht, als wir da an der Theke standen, sind wir dann in unser Büro gefahren und dann sah der dann mitten in der Nacht, dass da zum Beispiel die Ihnen bekannte Frau Franke und unser Polen an unseren Maschinen saßen und praktisch nachts arbeiteten.
Sie sitzen hinter ihren Computern in den riesigen Hallen der Buntgarnwerke, ein altes Leipziger Textilkombinat direkt am Fluss. Für Paul Link ist es der Auftrag seines Lebens. Ein reicher Investor hatte die Firma von der Treuhand gekauft. Mit 100.000 Quadratmetern Europas größtes Industriedenkmal aus der Gründerzeit. Es geht bei dem Deal nicht um Kammgarn, sondern um Immobilien. Aus den Hallen sollen Luxuslofts werden. Als der Bankmanager der Société Générale Paul Links Team mitten in der Nacht Pläne konstruieren sieht, zahlt er. Das Geld fließt. Die Existenz von Paul Link ist gerettet. So waren die Wendezeiten zumindest für Westinvestoren. Ganz anders behandelten die Banken allerdings Investoren aus dem Osten. Auch Brigitte Franke vereinbart damals einen Termin bei einem Kreditinstitut. Sie benötigt nicht viel, nur das Geld für 2 Computer. Sie will sich als Bauzeichnerin selbstständig machen.
Die hatten uns dann eingeschlossen, mit dem Banker dort diskutiert. Der wollte uns nichts geben und hat immer gesagt, haben Sie Immobilien, haben Sie Sicherheiten? Und wir sind immer kleiner geworden, weil wir nichts hatten. Und dann habe ich ihm angebracht, dass ich bei dem Linkamt arbeite und dass er mir einen Vertrag gegeben hat und so. Und nach langen guten Reden meines Mannes, der das gut konnte, haben sie mir dann 160.000 Mark bewilligt.
Von den zurzeit noch 26.000 Mitarbeitern werden 10.000, möglicherweise aber auch mehr, Ende des Jahres entlassen.
Die Stimmung unter den Kollegen ist doch ziemlich gedrückt. Keiner weiß genau, wie es weitergeht und keiner weiß, ob er die Arbeit behält. Es sind ja viele Kollegen, die sind schon 20, 30 und 40 Jahre hier.
Langsam zeichnet sich für die Arbeitnehmer im Osten ab, dass die Treuhand ihr Motto »behutsam stilllegen« nicht wirklich einhalten kann. 2,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Die Treuhand liquidiert ab 1990 mehr als 3.700 DDR-Betriebe, weil sie aus Sicht der Berater nicht weltmarktfähig waren. Sogar das vielleicht technologisch fortschrittlichste DDR-Vorzeigeunternehmen, der Optikkonzern VEB Carl Zeiss Jena, muss große Teile seiner Belegschaft entlassen.
Bei Zeiss mit verschiedenen Außenstellen gab es etwa 28.000 Beschäftigte. Aus den Privatisierungen kamen letztlich etwa 2.000 bis 3.000 Beschäftigte, die übernommen wurden. Für die anderen war keine Beschäftigung in den privatisierten Betrieben möglich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen.
Gleichzeitig muss der Staat enorme Summen investieren, um überhaupt zumindest kleine Teile der Ostindustrie zu erhalten. Die Privatisierung von Carl Zeiss Jena kostet eine gigantische Summe, 2,4 Milliarden D-Mark. Beteiligt an der neu gegründeten Carl Zeiss Jenoptik GmbH waren das Land Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Lothar Späth und das Land Thüringen.
Das sind teilweise enorme Beträge, die man als Zubuße für die Privatisierung den Investoren hat geben müssen, damit sie diese Privatisierung tatsächlich auch durchführen. Späth hat mit diesem Geld das alte Zeisswerk abgerissen, hat eine Ladenpassage auf diesem Gelände errichtet, hat sehr viele Start-up-Unternehmen gegründet in einem Industriegelände. Es war viel Geld, aber viele, die auch Geld mitbekommen haben, haben es weniger gut eingesetzt als er.
Es kommt zu der umstrittenen Praxis, dass die Treuhandanstalt immer wieder DDR-Unternehmen für einen symbolischen Euro an einen Investor verkauft. Noch heute steht der Vorwurf im Raum, die Treuhand habe viele Betriebe unter Wert verscherbelt.
Na, verscherbelt wurden sie sicherlich nicht, aber der Wert eines Betriebs, der keine marktfähigen Produkte produziert und für die Erträge, die erwirtschaftet werden konnten, viel zu viele Beschäftigte hatte, der Wert eines solchen Betriebs ist natürlich oft nicht sehr hoch einzuschätzen. Und so waren wir in vielen Fällen froh, wenn wir einen Betrieb für eine D-Mark sozusagen haben, tatsächlich in gute private Hände bringen können. Oft ging es auch nicht um die eine D-Mark, sondern es ging darum, die Betriebe, die über Jahre nicht die notwendigen Investitionen vorgesehen hatten, mit der Finanzkraft auszustatten, damit sie den Übergang in die Marktwirtschaft selbst gestalten konnten.
Die Währungsunion versetzte vielen DDR-Unternehmen noch den Todesstoß. Der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, hatte die Wahlen in Ostdeutschland unter anderem mit seinem Versprechen gewonnen, Ostmark gegen D-Mark im Kurs 1:1 zu tauschen. Das ist gut für Sparkonten und katastrophal für Unternehmen. Der neue Wechselkurs machte AWO 425 Motorräder, ASCO Cola, Bino Speisewürze oder Colormat Farbfernseher viel zu teuer.
Diese Umstellung 1:1 hat die Betriebe im Osten ganz erheblich belastet und hat ihnen Märkte genommen, die sie früher mal hatten. Das Zweite war, dass natürlich auch die Arbeitskräfte in einer Weise teurer wurden und damit die eigenen Kosten der Betriebe im Osten enorm in die Höhe gegangen sind.
Dann kam die erste schwierige Aufgabe, die Unternehmen, die wirtschaftlich nicht mehr fähig waren zu handeln, überzuleiten in neue Rechtsformen.
Bernd Günther war 39, als er im Herbst 1990 seinen neuen Job als Geschäftsführer der Industriegewerkschaft Bau, Steine, Erden antrat. Günther hatte bis 1990 Politikwissenschaften studiert, viel Marx und Engels. Aber mit seiner Diplomarbeit kriegt er gerade noch die Kurve. Unternehmen im Umbruch, so lautet der Titel. Günthers Aufgabe als unbelasteter Neuling ist es, eine demokratische Gewerkschaft aufzubauen. Er soll Mitglieder aus dem Sozialistischen Gewerkschaftsbund FDGB anwerben für die im Osten neu gegründete IG Bausteine Erden. Der Übertritt von Gewerkschaft alt zu Gewerkschaft neu funktioniert überraschend unideologisch.
Bei den Gewerkschaften hat man nicht danach gefragt, warst du mal in der Partei, in der CDU, bei den Blockflöten, wie man im Osten gesagt hat oder sonst wo. Ne? Deswegen konnten alle, die in den Gewerkschaften waren, auch übertreten in die neuen Gewerkschaften. Das war bei der Metall so, das war im öffentlichen Dienst so, wie in der Baugewerkschaft. Dann hat man nicht bei Null angefangen.
Nun, der FDGB war ja nie eine Gewerkschaft, sondern er war der verlängerte Arm der SED. Es müssen sich jetzt neue Einzelgewerkschaften gründen. Die müssen selbst bestimmen, welchen Dachverband sie haben wollen. Der FDGB ist überflüssig geworden.
Werden die dann stark genug sein, um das wachsende Heer an Arbeitslosen in der DDR zu sichern?
Es darf nicht zur Massenarbeitslosigkeit in der DDR kommen. Das würde den Demokratisierungsprozess aufs Schwerste untergraben. Und es braucht auch nicht dazu zu kommen.
Eine von Günthers ersten Aufgaben ist es, Betriebsräte einzurichten, die es bis dato nicht gibt.
Das Mitspracherecht, das wir zu dieser Zeit hatten, das war also so gering, wie das vielleicht heute auch ist. Zu dieser Zeit wurde das eben festgelegt und hieß es also, du musst also gehen und du bist also 55 Jahre oder. Das Problem war ja bei unserem Betrieb, dass wir viele Kollegen hatten, die sehr lange in der Firma waren, verstehen Sie?
Der Polier Willi Fleischer aus Gera ist Gesamtbetriebsrat im Bau- und Montagekombinat Süd in Leipzig. Das BMK Süd war eine der größten Baufirmen in der DDR mit 4.500 Angestellten.
Die Abwicklung ging schon los in der Wendezeit. Das heißt, 1990, 1991 wurde abgewickelt.
Schon das alte Kombinat reduziert Personal.
Das ging immer intervallweise. Das ist also nicht so gewesen, dass immer mal 200, immer 300, immer vielleicht 100. Je nachdem, auch wie die Auftragslage war.
Viele gehen in Vorruhestand. Mit 56 Jahren konnten Arbeitnehmer 1990 in Rente gehen. Die Regierung hatte diese Regelung erlassen, um die Massenarbeitslosigkeit im Osten abzufedern. Damit betraf der Jobverlust jene am schlimmsten, die damals zwischen 40 und 50 waren.
Dort gab es schon dann den ersten großen Knacks in der Biografie und in der Seele dieser Menschen, die gar nicht geglaubt haben, dass sie so unter die Räder kommen. Sie dachten, eine Marktwirtschaft, ja, alles schön, wir haben dann unsere Arbeit, es muss ja produziert werden. Plötzlich haben sie gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Und dich brauchen wir nicht mehr. Und du kannst gehen. Ja?
Anfang 1991 tritt beim Bau- und Montagekombinat Süd ein Großinvestor aus Frankfurt am Main auf den Plan.
Dann kam ein Immobilienmogul, Dr. Jürgen Schneider. Ich habe das noch so richtig im Blick, wie er kam zur Betriebsversammlung. Er sagte, schauen Sie, alles, was Sie hier sehen, die Männer und Frauen werden von mir bezahlt. Das ist mein Geld.
Charisma, Brille, das war alles nur Gold. Hier, die Frau kam im Nerzmantel, der Schliff unten auf, war eine ganz tolle Frau.
Eloquent, schick gekleidet, immer braun gebrannt, kam er mit seiner Familie hier an. Anschließend Essen der Aufsichtsratsmitglieder im Gästehaus am Park, dann im Auerbachs Keller. Er hat ja auch einen Auerbachs Keller gekauft gehabt.
Jürgen Schneider schien der Firma, nun die Bau- und Planungsgesellschaft GmbH, eine goldene Zukunft zu bescheren. In Leipzig machte sich der Baulöwe einen Namen, weil er verfallene Schmuckstücke in der Innenstadt kaufte und renovierte. Die prachtvolle Mädlerpassage, in schönstem Jugendstil zum Beispiel.
War Freund und Liebhaber luxuriöser Objekte, so wie andere Briefmarken gesammelt haben, hat er also Interesse gezeigt. Alle die Gebäude, die da standen, die er gekauft hat, waren jetzt sanierungsbedürftig.
Schneider reduziert die Belegschaft von 4.500 auf 1.500 Mitarbeiter. Und Willi Fleischer muss diese Entscheidung als Gesamtbetriebsrat und Aufsichtsrat abnicken.
Das ist also im Aufsichtsrat besprochen worden und ist dann in den einzelnen Bereichen ist das dann vollzogen worden. Da wurden dann die Normen festgelegt. Und manche sind ja freiwillig gegangen, weil sie das Geld haben wollten. Und, war also so, dass Leute zum Beispiel, die 15, 20 Jahre oder 30 Jahre im Betrieb waren, die kriegten zwischen 15 und 35.000 D-Mark Abfindung.
Da haben, ich muss sagen, auch die Betriebsräte, die es ja dann inzwischen in den Betrieben gab, ungeheuer positiv mitgeholfen, um diese Strukturanpassung von der Staatswirtschaft in die Marktwirtschaft mitzugestalten.
Ja, na klar, sind Betriebsräte mit dazu da, den Betriebsfrieden zu wahren, die sozialen Belange in den Unternehmen versuchen zu klären, aber mit friedlichen Mitteln, Anführungszeichen, Ausführungszeichen. Und der Alterslogan in Leipzig war ja keine Gewalt. Ich übertrage das mal in den Unternehmen dann später. Ne? Dort gab es auch keine Gewalt.
Trotzdem nehmen die Spannungen zu. Überall im Land gibt es nun Massendemos gegen die Treuhand. In Leipzig gehen am 26. März 1991, wie zur Zeit der Montagsdemos, wieder Tausende auf die Straße.
Waren es vor einer Woche schon 60.000 Menschen, die den Demonstrationsaufrufen der Gewerkschaften, der Kirchen und der Grünen gefolgt sind, so gingen gestern allein in Leipzig 80.000 auf die Straßen. Und nicht mehr viele reimen mit Ironie Coca-Cola, Dosenbier, Helmut Kohl, wir danken dir. Heute fordern sie knallhart den Rücktritt des Einigungskanzlers.
Vor der Treuhandzentrale in Berlin protestieren wütend die Angestellten des Interhotels gegen die Privatisierungspläne. Sie werfen mit Eiern. Detlef Scheunert und Peter Wild blicken mit gemischten Gefühlen von oben durchs Fenster auf die Menge.
Die Transformationsprozesse waren ja so gewaltig, dass wir praktisch Arbeitslosigkeitsregionen hatten, 30-40% Arbeitslosigkeit vorübergehend. Und der Widerstand der Menschen so stark wurde, und das im ganzen Land.
Dass es gar nicht zu einer Revolution kam, ist schon erstaunlich. Das geht jetzt vielleicht etwas weit, aber ich sage, es hat in diesem Anpassungsprozess eigentlich nur ein Todesopfer gegeben und das war der Herr Rohwedder.
Am 1. April 1991 wird Treuhandchef Detlef Rohwedder erschossen. Mit 3 Patronen, Kaliber 7,62.
3 Schüsse aus einem Sturmgewehr durchschlagen ein Fenster im ersten Stock des Hauses, das nur im Erdgeschoss durch Panzerglas gesichert ist. Die erste Kugel trifft den 58 Jahre alten Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder tödlich am Hals.
Das war die Radiodoku. Mit dem 3. Teil der Serie Ein Land wird abgewickelt von Gabriele Knetsch. Den 4. und letzten Teil dieser Serie gibt es schon jetzt im Radio-Doku-Podcast auf bayern2.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.